Thema der Predigt ist heute vor allem für dich, Laura. Aber ihr anderen könnt getrost mit zuhören. Vielleicht kann es uns Hilfe sein. Durch eine Erbschaft, eine gute Erbschaft und ein wirklich gut funktionierendes Unternehmen war Herr Hobi, nicht Obi, sondern Hobi, richtig wohlhabend. Er hatte eine Menge seines Geldes in Aktien angelegt, die doch recht Gewinn abwerfen sollten. Er hatte sich nebenbei so einen kleinen Wagenpark zugelegt, hatte da eine Halle, in dem er einige wirklich wertvolle Oldtimer hatte und auch ein paar andere Fahrzeuge so für den Alltag und für besondere Anlässe. Da waren richtige Shopper mit dabei, über einen Geländewagen bis hin zu einem richtigen, kräftigen Sportwagen, Lamborghini. Und natürlich dann so für alle Tage noch ein paar Autos und so. Also ihm ging es richtig gut. Hatte zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn, bis die Finanzkrise kam. Mit einem Mal brachen seine Geschäfte ein. Er musste Insolvenz anmelden. Seine Versicherung kündigte die Gebäudeversicherung für die Halle, in der er seine Fahrzeuge untergestellt hatte, und noch ein paar andere Sachen wurden gekündigt, da waren irgendwelche Ungereimtheiten gewesen. Dazu kam, dass seine Aktien mit einem Mal null Wert hatten, war alles verloren. Irgendein böser Bube warf eine selbstgebastelte Brandbombe in diese Halle hinein, wo die Autos standen, und das Teil brannte ab. Totalschaden an allen Fahrzeugen. Und als dann sein Geburtstag gefeiert wurde und die Kinder da waren und versuchten, ihren Vater zu trösten, da stand die Party, die eigentlich fröhlich sein sollte, so ein bisschen unter einem schlechten Stern. Die Kinder machten sich dann spätabends auf den Weg, fuhren wieder nach Hause, und früh morgens, Herr Hobi war noch gar nicht richtig fit, klingelt die Polizei, bittet um Einlass, und sie teilen ihm mit, dass beide Kinder auf der Fahrt nach Hause tödlich verunglückt sind. Jemand hatte die Vorfahrt genommen, das Fahrzeug kam ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und die beiden sind noch am Unfallort verstorben. Kennt jemand Herrn Hobi? Ja, ist der Herr Hiob. Ich habe es bloß ein bisschen moderner erzählt, aber da fällt uns doch gleich ein Stein vom Herzen, dass das nicht echt ist, oder? Aber im Ernst, es gibt genügend schwierige Situationen in unserem Leben, die wir zu meistern haben, vielleicht nicht so viele auf einmal, aber doch genügend Schwieriges. Und es gibt auch andere Lasten, die wir zu tragen haben, auch Schuld. Unvergebene Schuld kann eine Belastung sein, unter der wir leben oder leben müssen oder uns dafür entscheiden. Dafür könnte ich jetzt mal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige gebrauchen. Ich möchte euch was demonstrieren. Du willst nach vorne kommen? Na dann, komm nach vorne. Du weißt noch nicht, worauf du dich einlässt. So, also wenn du dich jetzt so einfach so hier herstellst, so, dass man dich sehen kann. Und ich bringe jetzt mal so ein paar Sünden. Also, ich glaube ja nicht, dass du eine Diebin bist. Aber jetzt musst du das Teil mal tragen. Ja, und dann gibt es ja noch so verschiedene andere Sachen. Üble Nachrede. Wird ganz schön viel, was? muss man so machen. Üble Nachrede. Aber da kommt ja noch manches andere dazu. Ich kann dich gar nicht mehr sehen. Über andere lästern. Könnt ihr sie noch sehen? Ach Inga, du könntest mir helfen, ein paar Sünden noch mit rüber zu bringen hier. Die stehen alle da hinten. Neid. Dankeschön. Mit einem Mal so viele, nicht wahr? Geiz. Geht's noch?
Aber immer.
Immer, na, das ist gut. Noch ein bisschen zu dir, ja? Okay. Ist das die letzte Sünde für heute? Sind noch ein paar da? So, üble Nachrede. Oh, der ist ganz schön groß. Also ganz so schnell kannst du die Sünden nicht verlieren, weißt du? Ich hätte da deinen Kopf mitnehmen sollen.
Dieser ein bisschen zu mir ran, der weiß dann. Nee.
So. So. Jetzt habe ich noch was anderes für dich. €1,000. Von welcher Bank? Möchtest du gerne haben, ja? Ich habe hier noch was für dich.
Geht nicht?
Nee. Was muss sie denn machen, damit sie das...
Alles loslassen.
Na dann.
Soll ich?
Na, wenn du das nehmen willst hier. Kann mir jemand mal helfen, die Sünden hier wieder wegzuräumen? So, danke schön. Das war schon alles. Wäre sonst zu teuer geworden, wenn ich das verschenkt hätte. Zwei Fragen möchte ich stellen und über die mit euch ein bisschen nachdenken. Kann man die Gnade Gottes missbrauchen? Und die zweite Frage ist, was heißt für dich Kartons fallen lassen? Niklas war ein Christ und Niklas lud einen Freund ein, um mit ihm zusammen Tee zu trinken. Und als die beiden zusammensaßen, fing Niklas an zu erzählen und sagte zu seinem Freund, du weißt du, ich bin verheiratet, habe 3 wirklich liebe Kinder. Aber meine Frau ist schon ein bisschen älter geworden und ich möchte sie gerne gegen ein neueres Modell eintauschen. Wir lieben uns wirklich, also nicht meine Frau, sondern die Jüngere. Sie gibt mir so das Gefühl, dass ich jung bin. Sie liebt mich, ich liebe sie. Und eigentlich möchten wir zusammenbleiben. Und während sein Freund so ein bisschen niedergeschlagen und traurig darüber zuhört, sagte er, eigentlich, weißt du, die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, ob mir Gott das auch vergeben wird? Was hättest du geantwortet? Ob Gott das vergibt? Ich meine, wir lesen im Römerbrief, so schreibt Paulus, sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu erweisen? Das heißt doch unterm Strich, wir können ohne schlechtes Gewissen sündigen. Und weil Gott so gnädig und barmherzig ist, sagt er, toll, dann kann ich wenigstens zeigen, wie gnädig und barmherzig ich bin. Oder? Naja, einige lächeln bloß. Aber irgendwie passt das nicht. Paulus zeigt in diesem Abschnitt, dass die Sünde wie ein Sklaventreiber ist. Wir kennen keine Sklaventreiber mehr, wir haben nur eine Vorstellung. Und dieser Sklaventreiber nimmt uns die Freiheit weg. Am Ende bringt uns dieser Sklaventreiber um. Und wenn du denkst, ich habe alles unter Kontrolle, das stimmt nicht. Wenn du den Sklaventreiber erstmal ranlässt, dann wird er dich kontrollieren. Christsein ist eine Beziehung. In einer Stadt wurde eine Jugendevangelisation durchgeführt. Und nach der Jugendevangelisation kamen zwei junge Männer zu mir und sagten, wir wollen uns taufen lassen. Gut, hab mich gefreut. Lass uns vorneweg darüber reden, was für Gott wichtig ist. Und wir haben Bibelstunden vereinbart. Von dem Tag an kamen sie regelmäßig zum Gottesdienst, auch zur Jugendstunde. Und montags, wenn sie von der Arbeit kamen, hatten wir immer Bibelstunde. Und jeden Montag, wenn sie kamen, erzählten sie erstmal vom Wochenende, wo sie tanzen waren, welche Band gespielt hat, wie viel sie getrunken haben, wie sie noch nach Hause gekommen sind, ob sie ein Mädchen abgeschleppt haben oder nicht. Und ich habe bei mir immer gedacht, oh Mann, aber das ist jetzt noch nicht Thema. Wir lernen erstmal Jesus kennen. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen oder Monate vergangen sind. Eines Montags kamen sie, setzten sich hin und guckten mich an. Dann habe ich sie gefragt, was ist? Party ausgefallen oder was? Und drucksten sie so ein bisschen und dann sagten sie mir, weißt du, irgendwie haben wir das Gefühl, dass das, was wir jetzt vorhaben und das, was wir da am Wochenende immer machen, das passt nicht zusammen. Da war was passiert. Also das, wenn ich das hier erzähle, dann will ich das nicht als eine Maßgabe für jeden erzählen. Das war ihre persönliche Erfahrung, die sie gemacht haben. Und sie haben einfach gemerkt, wenn wir mit Gott unterwegs sein wollen, dann gibt es Dinge, die passen nicht. Und wenn die Frage da steht, kräftig sündigen, damit Gott gnädig sein kann, dann passt das nicht. Wird Gott vergeben? Wird Gott vergeben? Natürlich vergibt Gott. Gott hat sogar Mördern und Ehebrechern vergeben. Und in der urchristlichen Gemeinde gab es da ein paar Leute, die hatten da so einiges an, wir sagen dann so Dreck am Stecken, wenn wir an den Paulus denken, der dafür gesorgt hat, dass Christen verfolgt und umgebracht wurden. Und an den Petrus, ja, brauche ich nicht viel zu erzählen. Aber das waren Leute, die haben erfahren, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen. Von Sünde aber loszukommen, das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Das ist wie mit einem Kaugummi, den man aus dem Mund nimmt und dann will man ihn wegwerfen und dann funktioniert das nicht und dann klebt das und dann klebt das immer mehr und man fitzt sich immer mehr ein. Sünde klebt fest. Und damit sind wir bei dem zweiten Thema. Was bedeutet das, Kartons fallen lassen? Das scheint nicht so einfach zu sein. Für junge, auch für alte Menschen. Dem einen oder anderen erzählte ich schon mal, ich bin zu Besuch gewesen bei einer alt gewordenen Schwester. Ihr ging es nicht gut. Sie war schon 70 Jahre in der Gemeinde. 70 Jahre. Und als ich sie besuchte, sagte sie mir, weißt du, Bruder Lang, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich ahnte schon, was sie meinte, aber ich fragte trotzdem nach, was meinst du mit, ich schaff's nicht? Da sagte sie mir, ich bin nicht gut genug für den Himmel. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich bis heute, dass Schuld passiert. Und darunter leiden Menschen, dass Schuld immer wieder passiert. Und dabei ist das so einfach. Glauben heißt die Gnade erkennen, so lesen wir. Gott ist gnädig. Was bedeutet dieses Teil? Gott will gnädig sein. Er will uns frei machen. Das heißt aber, dass wir die Kartons, die Schuld loslassen können. Ihm abgeben. Es ist eine Zusage, die er uns gegeben hat. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde wegnimmt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Das macht er aus Liebe zu uns. Und darin ist er treu. Kann man Gott das glauben, wenn er das sagt? Oder muss man ihm vielleicht an verschiedenen Stellen misstrauen? Denn manches Mal haben wir das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Haben Menschen dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein für Gott, für das Reich Gottes, für ihn? Ja, wenn es danach geht, wer ist gut genug? Jesus sagte einmal, es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist das Großartige an Gott, dass er uns dieses Geschenk der Gnade gibt. Und das ist seine Treue, dass wir ihm das glauben dürfen. Natürlich ist Gott gerecht und Sünde bleibt nicht ungestraft. Aber ihr Lieben, dafür ist doch Jesus gekommen, dass er sich davor stellt und die Strafe auf sich nimmt, auf sich genommen hat. Und das ist wirklich das Entscheidende. Ein Schüler hatte sich eines ernsten Vergehens schuldig gemacht. Und als ihm das bewusst wurde, ging er zum Lehrer und entschuldigte sich dafür. Bat ihn um Verzeihung und das tat ihm unwahrscheinlich leid. Die anderen aber warteten und dachten, irgendwann wird der Lehrer den richtig bestrafen. So, dass alle merken, das war richtig, dass er bestraft wird und dass das ein abschreckendes Beispiel ist. Nachdem ein Monat vergangen war und noch immer nichts passiert war, kamen die Schüler zu ihrem Lehrer und beschwerten sich so ein bisschen und sagten, was ist nun, das ist doch passiert und wieso bestrafst du den nicht, das gehört sich doch so. Schließlich haben wir es gesehen und Gott hat uns allen Augen gegeben, dass wir das wahrgenommen haben. Wir können nicht einfach so drüber weggehen. Und da sagte der Lehrer zu seinen Schülern, ja, das stimmt, Gott hat euch Augen gegeben, aber er hat euch auch Augenlider gegeben. Heißt das, dass Gott wegguckt? Wenn ich meine Schuld zu ihm gebracht habe, dann sieht er meine Schuld nicht mehr bei mir. Ich bin frei. Ich bin unschuldig. Ich bin so unschuldig, als hätte ich nie eine Schuld begangen. Glaubt ihr das? Ihr scheint euch nicht ganz sicher zu sein. Danke, Emil, dass du demonstrativ für alle nickst. Gott vergibt wirklich. Und es macht mich traurig, wenn jemand 70 Jahre lang an das Evangelium glaubt, daran glaubt, dass Jesus für uns gestorben ist und am Ende des Lebens sagt, ich glaube, ich schaff's nicht. Glauben heißt die Gnade erkennen, die Gnade, dass Gott uns die Begnadigung entgegenhält. Natürlich klappt das mit diesem Kartonsfallen nicht ganz so einfach. Wir geben sie ihm ab. Wir geben sie Gott ab. Gnade nehmen heißt einfach, wo habe ich denn jetzt meine 1.000 Euro hingetan? Teil von und alles andere erkennen. Und ich wünsche uns, dass uns das immer wieder bewusst ist, dass wir einen Gott haben, der auf unserer Seite steht, der für uns da ist. Liebe Laura, langsam wird's ernster. Kannst du noch mal aufstehen? Also eigentlich, doch, ich gebe dir mal das Mikro, auch wenn du vielleicht bloß ein Wort sagst. Also Laura hat bei mir Unterricht gehabt. Wir haben uns beide eine ganz schöne Zeit miteinander verbracht. Wochenlang hast du mich erduldet. Sie ist auch hier im Vorstand gewesen und hat uns erzählt, warum sie unbedingt getauft werden möchte. Und dir, Laura, möchte ich jetzt nur noch eine Frage stellen. Und ich habe dir das Mikro gegeben, dass du für das eine Wort, dass das bis hinten gehört werden kann. Glaubst du, Laura, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein Erlöser ist, der bald wiederkommt und unvergängliches Leben für dich bereithält, für alle, die auch ihm Vertrauen schenken? Und ist es dein persönlicher Wunsch, wie Jesus selbst und alle seine Nachfolger durch Untertauchen getauft zu werden, um dadurch Kind Gottes und Teil am Leib Jesu zu werden?
Ja.
Oh. Ihr Lieben, ihr habt das Ja von Laura gehört. Vorstand hat auch schon gesagt, wir freuen uns. Wir geben die Empfehlung dafür. Das klingt immer so ein bisschen formal. Aber zeigt mir durch eure Hände, dass ihr sagt, jawohl, wir wollen das, wir möchten die Laura bei uns haben, wir möchten, dass sie Kind Gottes ist und Familienglied in unserer Gemeinde. Hast du gesehen? Ist doch beeindruckend, oder? Okay, nicht alle Tage sind so schön wie dieser, das wissen wir, aber wir freuen uns immer über diesen schönen Tag. So, während wir uns jetzt vorbereiten auf die Taufe und ihr mit Singen Gott lobt. Ja, Gott lobt.